Deutschlandfunk. Hintergrund.
100 Milliarden fürs Militär. Der Bundestag stimmt über die Grundgesetzänderung ab. Eine Sendung von Frank Capellan.
Vermutete Feindabsicht unverändert. Infanteriekompanie greift an. Angriffsachse von Süd nach Nord.
Oberstleutnant Dominik Schellenberger greift zum Fernglas, um den Funkspruch zu analysieren. Der Blick geht zum Horizont. In etwa 1000 Meter Entfernung sind Zielscheiben aufgestellt, die feindliche Panzer darstellen. Zwischen gelb blühenden Ginsterbüschen sind die dunklen Tafeln nur schwer auszumachen. Zudem tauchen immer wieder neue Scheiben auf, die ferngesteuert aufgeklappt werden, in nach und nach geringer werdendem Abstand. Die Verbände des Gegners rücken vor. Das wird hier simuliert.
Gut, also was jetzt passiert ist, ist, die eingesetzten Schützenpanzer können aus den derzeit gewählten Stellungen den hier angreifenden Feind, zumindest einer davon, nicht beobachten. Und dann ist die richtige Reaktion zu sagen, ich kann nicht wirken, ziehe eine Wechselstellung und gehe eben so in Stellung, dass dann das, was mir durch meinen Nachbarn gemeldet worden ist, dass ich das auch sehen kann.
33 Tonnen kommen abrupt in Bewegung. Ein Marder-Schützenpanzer setzt zurück. Die Ketten wühlen sich in den sandigen Boden. Dominik Schellenberger wirkt zufrieden. Der 42-jährige Kommandeur des Panzergrenadierbataillons 391 aus dem thüringischen Bad Salzungen übt mit seinen Soldaten auf dem Truppenübungsplatz Munster in der Lüneburger Heide das, was seit dem russischen Überfall auf die Ukraine keine Theorie mehr ist.
Das war für mich interessant zu sehen, wie das unsere Soldaten tatsächlich sofort auch verstanden haben. Es ist Krieg in Europa und es ist irgendwie alles anders und wir gehören dazu. Also es ist, unser Beruf ist unmittelbar davon betroffen. Und wenn wir gebraucht werden, dann sind wir da.
Der Marder gehört weiter zum Hauptwaffensystem der Grenadiere. Wenngleich 50 Jahre alt, wird dieser Panzer nur nach und nach vom deutlich moderneren Puma abgelöst. Zu Zeiten des Kalten Krieges verfügte die Bundeswehr über etwa 2000 Fahrzeuge. Heute sind es noch knapp 400. Gemeinsam mit dem Kampfpanzer Leopard und der Panzerhaubitze 2000 gehören sie zum Kernbestand der deutschen Artillerie. Dass sich dies kaum ändern wird, zeigt sich auch daran, dass Bundeskanzler Olaf Scholz zögert, jene 100 ausgemusterten Marder an die Ukraine zu übergeben, die derzeit auf dem Hof des Rüstungskonzerns Rheinmetall stehen.
Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
Am 27. Februar, drei Tage nach dem Angriff Russlands, ordnet der Sozialdemokrat eine 180-Grad-Wende seiner bisherigen Außen- und Verteidigungspolitik an. Scholz stimmt der Lieferung von Waffen an die Ukraine zu und kündigt an, viel Geld in die Hand zu nehmen, um die Bundeswehr wieder zu einer schlagkräftigen Armee zu machen.
Der Bundeshaushalt 2022 wird dieses Sondervermögen einmalig mit 100 Milliarden Euro ausstatten. Die Mittel werden wir für notwendige Investitionen und Rüstungsvorhaben nutzen. Wir werden von nun an Jahr für Jahr mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren.
Die Opposition applaudiert damals laut. CDU-Chef Friedrich Merz ist bereit, per Grundgesetzänderung das Aussetzen der Schuldenbremse mitzutragen, um 100 Milliarden Euro neuer Kredite für die Verteidigung aufzunehmen. Von einem Sondervermögen des Bundes kann keine Rede sein. Das Geld muss geliehen werden. Merz drängt den Kanzler allerdings dazu, die eigenen Leute hinter sich zu versammeln. Wenn es um die notwendige Zweidrittelmehrheit im Parlament geht, sind CDU und CSU zwar dabei,
aber nicht so, dass dann einige von Ihnen hier sagen, da machen wir nicht mit, die Union wird es ja schon richten. Nein, wir richten es nicht. Sie werden mit jedem einzelnen Abgeordneten ihr Ja sagen müssen zu dem, was dann mit der Grundgesetzänderung verbunden sein wird. Mit jedem Einzelnen.
Merz weiß um den Widerstand bei SPD und Grünen. Die SPD-Abgeordnete Jessica Rosenthal, Vorsitzende der Jusos, hat bereits erklärt, sie werde am Freitag im Bundestag gegen die entsprechende Grundgesetzänderung stimmen. Linken Sozialdemokraten gehen die Ausgaben für die Bundeswehr viel zu weit. Dabei waren zunächst sogar noch größere Summen im Gespräch. Scholz war anfangs nämlich so verstanden worden, dass er die von der NATO geforderte Anhebung der Rüstungsausgaben auf 2% des Bruttoinlandsproduktes anstrebe und zusätzlich 100 Milliarden Euro bereitstellen wolle.
So haben, glaube ich, viele, mich eingeschlossen, den Kanzler verstanden am 27. Februar.
Räumt selbst eine Sozialdemokratin ein, Eva Högel, die Wehrbeauftragte des Bundestages.
Eine typische Scholz'sche Unklarheit.
Meint Christdemokrat Johann Wadephul. Der Außen- und Verteidigungsexperte hat aber schnell hinnehmen müssen, dass das sogenannte Sondervermögen eingesetzt werden soll, um die 2%-Marke überhaupt zu erreichen. Dazu wäre nach aktueller Wirtschaftsentwicklung ein Verteidigungsetat von etwa 70 Milliarden Euro notwendig. Derzeit sind 50 Milliarden Euro im entsprechenden Einzelplan 14 des Bundeshaushaltes festgeschrieben. Doch Wadephuls Hoffnung bleibt unerfüllt. Er hatte nämlich gefordert,
dass dauerhaft, ab sofort und dauerhaft 2% gewährleistet werden, auch durch die 100 Milliarden. Aber man muss natürlich wissen, wenn man die 100 Milliarden jetzt einsetzt in den nächsten Jahren, dann werden die nach 4-5 Jahren verbraucht sein. Und dann muss der Verteidigungsetat in der Zwischenzeit so aufwachsen, dass er diese 100 Milliarden oder den Anteil aus den 100 Milliarden auffängt.
Bleibt es bei 20 Milliarden Euro, die jährlich zum Erreichen des 2%-Ziels fehlen, wäre der Topf also nach 5 Jahren wieder leer. Danach müsste die Marke verbindlich festgeschrieben werden. Die FDP-Abgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, riet aber von Anfang an davon ab, das 2%-Ziel im Grundgesetz zu verankern.
Wenn die 100 Milliarden verbraucht sind, dann muss der Wehretat steigen. Das will die Union sozusagen festgeschrieben haben. Das kann man aber nicht im Grundgesetz, weil das ja eine Variable ist, die ja auch immer davon abhängt, was rechnet man mit ein bei 2% Investition in Kasernen, Investition in Infrastruktur. Und allein dieser Spielraum, den können Sie im Grundgesetz nicht festschreiben.
Eine 2%-Garantie kann die Union also nicht durchsetzen. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich bezeichnete diese Marke im Deutschlandfunk sogar als völlig abstruse Kennziffer. Es sei völlig falsch, nachfolgenden Generationen aufzuerlegen, immer diese Summe für Verteidigung ausgeben zu wollen. Auch damit will Mützenich den Kritikern in seiner eigenen Fraktion mit Blick auf die Abstimmung entgegenkommen. Dass der Finanzbedarf der Bundeswehr allerdings gewaltig ist, steht außer Frage. Als der Kalte Krieg überwunden schien, wurde massiv gespart, die Flugabwehr des Heeres etwa im Jahr 2012 aufgelöst. Der Flugabwehrpanzer Gepard, der nun die Ukraine unterstützen soll, wurde in dieser Zeit ausgemustert. Versäumnisse zeigen sich auch mit Blick auf die Instandhaltung. Wenn die Hälfte des Großgerätes in Mali nicht einsatzfähig ist, dann liegt das auch an mangelhafter Wartung. Klaus Wittmann, ehemaliger Brigadegeneral, beklagt diesen Missstand seit vielen Jahren.
Das hat natürlich damit zu tun, dass wir einen Teil der Instandsetzung privatisiert haben, dass wir zum Just-in-Time-Prinzip übergegangen sind bei der Ersatzteilversorgung, so als würde die Industrie für uns das alles im Regal halten. Das ist doch sehr naiv.
Mit der gewaltigen Summe von 100 Milliarden Euro soll sich auch das nun ändern. Der SPD-Fraktionschef wollte das Geld auch für Entwicklungspolitik oder Zivilschutz einsetzen können, die Grünen damit in die Cybersicherheit investieren. Doch für Unionsfraktionschef Friedrich Merz war das nie verhandelbar.
Sie können von mir aus feministische Außenpolitik machen, feministische Entwicklungshilfepolitik, das können Sie alles machen, aber nicht mit diesem Etat für die Bundeswehr.
Die Wehrbeauftragte des Bundestages mag diese Polemik des Oppositionsführers nicht teilen. In der Sache aber ist Sozialdemokratin Eva Högel ganz an seiner Seite.
Die 100 Milliarden Euro werden in der Bundeswehr benötigt, dringend. Und deswegen müssen sie auch zu 100% der Bundeswehr zur Verfügung gestellt werden. Und da sage ich als Wehrbeauftragte natürlich ganz wichtig ist erstmal die persönliche Ausstattung. Dann geht es weiter, Nachtsichtgeräte, ganz wichtig, Funkgeräte, die sind 30 Jahre alt. Damit ist die Bundeswehr kaum noch kommunikations- und führungsfähig im internationalen Verbund. Und dann geht's weiter mit dem großen Gerät. Panzer, Schiffe, Transporthubschrauber. Gibt auch ein Defizit an Munition, ungefähr 20 Milliarden Euro. Also da ist eine ganze Menge aufzuholen.
Als der Inspekteur des Heeres, Alfons Mais, am ersten Tag der russischen Invasion in die Ukraine erklärt, die Bundeswehr, das Heer stehe blank da, widerspricht Eva Högel nicht. Gerade erst hat der Drei-Sterne-General seine Warnung mit Blick auf die deutschen Möglichkeiten zur Bündnis- und Landesverteidigung wiederholt.
Diese Fähigkeit zum Kaltstart, ja, ich sage immer, das Feuerwehrauto fährt los, wenn die Alarmglocke klingelt, diese Fähigkeit haben wir nicht mehr. Darauf bezog sich dieser Ausdruck des Blankseins.
Ja genau, kann man auch auf der Scheibe die Treffer sehen.
Auf dem Truppenübungsplatz Munster in Niedersachsen trainieren die Panzergrenadiere aus Thüringen genau diese Kaltstartfähigkeit. Um ihre Ausstattung ist es einigermaßen gut bestellt. Als Teil der Brigade 37 arbeiten die Frauen und Männer von Oberstleutnant Schellenberger der NATO Response Force zu, den gemeinsamen Einheiten des Bündnisses. Infolge der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim 2014 wurde später die sogenannte Speerspitze der NATO ins Leben gerufen, die VGTF, eine schnelle Eingreiftruppe, die innerhalb weniger Tage an jedem Einsatzort der Welt agieren können muss.
Was wir bisher gewährleistet haben, ist mit unseren Panzergrenadierkompanien und dem Schützenpanzermarder war die Unterstützung für die künftige VGTF-Brigade. Und wir sind keiner der sogenannten Leitverbände. Also wir sind nicht eines der zentral in dieser Very High Readiness Joint Task Force befindlichen Bataillone, sondern wir sind sozusagen eine Reserve und unterstützen an allen Enden. Wir unterstützen und füllen auf.
Nicht selten ist es so, dass aus der gesamten Republik Material und Personal zusammengesucht werden muss, damit Deutschland seinen Bündnisverpflichtungen überhaupt nachkommen kann.
Davon will ich weg. Also die werden nicht mehr in der Republik einsammeln. Also ich möchte, dass die Truppe mit ihrer Basissortierung losfahren kann, die sie so auch zu Hause hat.
Erklärt Deutschlands oberster Soldat, Generalinspekteur Eberhard Zorn. Wenn Zorn im kommenden Jahr die VGTF-Brigade zusammenstellen muss, also den deutschen Beitrag an der NATO-Speerspitze, wird das noch nicht gelingen. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht von der SPD klagt darüber, dass sie nach Beginn von Putins Krieg zwar dem Ruf nach zusätzlichen deutschen Einheiten zum Schutz der Ostflanke nachkommen konnte.
Wenn ich aber die Truppe verstärke in Litauen, dann habe ich momentan die Situation, dass ich da in ganz Deutschland zusammentragen muss, die Ausrüstung, die dafür erforderlich ist. Und das ist ein Unding. Damit muss Schluss sein.
Bis 2025 will Lambrecht eine komplette Division vollständig für den Einsatz ausstatten. Drei Brigaden gehören dazu. Insgesamt geht es um mindestens 15.000 Soldaten. Bis 2032 sollen drei solcher Divisionen bereitstehen.
Wenn Sie sehen, wie viel Panzer und Schützenpanzer wir noch haben, dann kann man auch da ausrechnen, wie viele muss man wieder neu anschaffen, um diese drei voll aufgefüllten, ausgestatteten Divisionen auf den Hof zu stellen.
General AD Klaus Wittmann weiß aus eigener Erfahrung, welche Investitionen da auf die Bundeswehr zukommen werden. Derzeit verfügt sie über etwa 260 Kampfpanzer Leopard 2 und gut 350 Schützenpanzer Marder.
Eine Brigade, wie ich sie geführt habe, die hat normalerweise ein Panzerbataillon, das hat 51 Kampfpanzer. Also drei Brigaden, eine Division haben dann 150 Kampfpanzer und drei Divisionen haben dann 450 Kampfpanzer. Ja, und bei den Mardern ähnlich. Auch da wird man eine ganze Anzahl Schützenpanzern anschaffen müssen.
Es geht um gewaltige Vorhaben. Mit Israel laufen Gespräche über den Kauf des Raketenabwehrsystems Error-3. Kosten mindestens 2 Milliarden Euro. Die Ampelkoalition hat beschlossen, 35 F-35 Tarnkappenbomber des US-Herstellers Lockheed anzuschaffen. Stückpreis 80 Millionen Dollar. Über den regulären Verteidigungsetat wären solche Vorhaben kaum umsetzbar, unterstreicht der SPD-Verteidigungspolitiker Wolfgang Hellmich.
Macht man das in dem Einzelplan 14, werden diese Projekte jedes Jahr neu debattiert. Dann wird neu entschieden, es wird neu Geld zur Verfügung gestellt werden müssen. Planungssicherheit für diese Projekte bekomme ich über diese Mehrjährigkeit, weil es sind alles zeitliche Langläufer.
Umstritten ist die Extrafinanzierung über ein Sondervermögen dennoch. Die Ausrüstung der Bundeswehr zu finanzieren ist eine Kernaufgabe des Staates, betont der Präsident des Bundesrechnungshofes. Sie gehört deshalb in den Kernhaushalt, nicht in ein Sondervermögen, argumentiert Kai Scheller. Das sorge für Intransparenz.
Es ist ja nicht das erste Sondervermögen, was auf den Weg gebracht wird. Auch für den Klima- und Energiebereich gibt es ein Sondervermögen, besser bekannt als Klima- und Energiefonds.
Hält die verteidigungspolitische Sprecherin der Grünen Agnieszka Brugger entgegen. Klimafonds und Bundeswehrvermögen hält sie für ähnlich gelagert. Auf beiden Feldern wurde durch Untätigkeit viel Zeit vergeudet, meint die Bundestagsabgeordnete.
Es gilt auch für Sondervermögen. Die Kontroll- und Mitbestimmungsrechte des Bundestages werden nicht eingeschränkt, sondern sie können auch nach wie vor ausgeübt werden. Und auch über Wirtschaftspläne muss die Bundesregierung regelmäßig ja auch Transparenz über die Mittelverwendung herstellen.
Im kommenden Jahr dürften die ersten Aufträge bezahlt werden müssen. Vorausgesetzt, die Beschaffung funktioniert in der Kriegs- und Krisensituation besser als in den zurückliegenden Jahrzehnten.
Das ist wirklich unglaublich, wie bürokratisch, behäbig die Bundeswehr ist bei der Beschaffung, aber auch bei der Planung von Infrastruktur. Es dauert alles ewig, bis es mal da ist. Und auch Dinge, die marktverfügbar sind.
Bürokratie in der Bundeswehr, eine unendliche Geschichte, wie nicht nur die Wehrbeauftragte Eva Högel moniert. Ob die Milliarden schnell und effizient ausgegeben werden, entscheidet sich beim Beschaffungsamt in Koblenz mit seinen insgesamt 116 Standorten. Nicht weniger als 11.000 Menschen genehmigen Anschaffungen für die Truppe, von der Schutzweste bis zum Schützenpanzer. Alles soll am besten individuell für die Bundeswehr angefertigt werden, beklagt General AD Klaus Wittmann.
Und dann möglichst mit Goldrandlösung. Und man müsste also viel mehr in Anführungszeichen von der Stange kaufen. Aber dann kommt natürlich die Konkurrenz der nationalen Industrien dazu, politische Einflüsse zugunsten regionaler Hersteller. All das zusammen, das muss angegangen werden.
Man kann hier wirklich nur kriechen und ich versuche mich jetzt nach vorne durchzuschlagen auf den Platz des Richtschützen. Ja. Also allzu groß darf man ja hier nicht sein,
oder? Nee. Also wenn man hier 1,80 groß ist, das geht auch nicht auf die Knie. Das
im Schützenpanzer Marder können die Panzergrenadiere aus Bad Salzungen nur hoffen, dass alles für eine bessere Beschaffung getan wird, um ihr in die Jahre gekommenes Gefährt halbwegs auf dem neuesten Stand zu halten. Einige der alten Panzer erhalten gerade eine modernere Bewaffnung.
Das ist die Richtung, in die ich jetzt schießen würde, oder Sie?
Ja, genau. Sie sehen ja das Fadenkreuz dann. Und links von Ihnen haben Sie noch eine Optik, die ist jetzt aber jetzt ausgeschaltet, das ist unser Wärmebildgerät. Darüber kann man auch Wärmequellen aufklären.
Der Oberstabsgefreite Karge schaltet das Wärmebildgerät ein, um seine Arbeit als Richtschütze zu demonstrieren.
So, wenn wir jetzt einen Kampfpanzer oder sowas vor uns haben, müssen wir erstmal wegkommen hier überhaupt.
Dass er auf seine Ausrüstung vertraut, dass er glaubt, gut ausgebildet zu sein, erzählt der junge Mann. Dass der Kanzler viel Geld für die Truppe in die Hand nehmen will, kommt gut an bei den Panzergrenadieren. Doch kann das gegen eigene Ängste helfen, die vielleicht aufkommen beim Anblick kämpfender Panzerverbände in der Ukraine? Der Krieg ist nahe, die Sorge, dass aus Übung ernst werden könnte, ist da. Klar, meint er, aber das müsse halt jeder bedenken, der den Beruf des Soldaten ergreift.
Man sollte schon relativ sicher sein, dass sowas passieren kann. Weil man geht ja nicht einfach, ohne mal über sowas nachgedacht haben zur Armee. Das ist unser Job.
Das war der Hintergrund. 100 Milliarden fürs Militär. Der Bundestag stimmt über die Grundgesetzänderung ab. Eine Sendung von Frank Capellan. Redaktion Monika Dittrich.